Ja, in der Verkündigung in dieser vergangenen Woche ging es immer wieder um den guten Hirtendienst von Jesus Christus. Ich war zweimal in der Bibelstunde und einmal im Hauskreis in Tietmoning. Und dort haben wir gehört, dass Jesus sich den Menschen in den Weg stellt, dass er sie einmal konfrontiert, tröstet und auch herausfordert und ihnen schlussendlich immer wieder hilft, dass am Ende immer wieder Menschen geholfen bekommen und sie in die Begegnung mit ihm selber geführt werden, dass Leute Jesus erkannt haben und dann zu Missionaren geworden sind, wie diese Frau von Sichar in Johannes Kapitel 4. Aber heute Morgen geht es um ein anderes Thema. Es geht um Gottes liebevolles Kümmern um sein Kind am Beispiel des Elia aus dem Alten Testament, aus 1. Könige Kapitel 19. Wir werden aber den Text nachher dann gleich später lesen. Ich merke schon, ihr seid alle sehr aufmerksam, die Bibel ist schon aufgeschlagen. Aber in der Predigt heute geht es um Gottes liebevolles Kümmern, um Elia, der in eine Krise geraten ist. Glauben wir das wirklich, dass Gott uns aufrichtet, wenn es uns nicht gut geht? Glauben wir das? Glauben wir das wirklich, dass wir bei Jesus einen guten Hirtendienst bekommen? Ich denke, Gottes liebevolles Kümmern um seine Kinder geht so in zwei Richtungen. Zum einen, dass der erschöpfte und enttäuschte Christ gesucht, gefunden und wieder in die Gemeinschaft zurückgebracht wird, in die Gemeinschaft mit Gott und in die Gemeinschaft in der Gemeinde. Manchmal passiert leider das Gegenteil. Gläubige Leute finden sich irgendwo am Rand der Gemeinde, weil sie nicht so mitmachen können, weil sie gerade eine Krise durchmachen und weil sie diese Lobpreislieder nicht so von Herzen mitsingen können. Das tut dann etwas weh, wenn man sich so als Erschöpfter oder in einer Krise stehender so am Rand der Gemeinde vorkommt. Das tut dann weh und man denkt mit Wehmut an tolle Zeiten im Glauben und man findet einfach nicht zurück zu dieser ersten Begeisterung. Man findet einfach nicht mehr zurück zu dieser ursprünglichen Kraftquelle, zu diesen Dingen, die einen früher motiviert haben. Und die anderen feiern so schön Gottes Liebe und Gegenwart. Und dann denkt man von sich und ich, bin ich so ein Kind Gottes zweiter Klasse? Hat Gott mich ganz vergessen? Ich bin zwar hier in der Gemeinde, aber niemand kümmert sich um mich. Hat Gott mich völlig vergessen? Und die Gemeinde Jesus singt unentwegt weiter, solche Lobpreislieder zum Beispiel. Vater, wir danken dir, von deiner Gnade leben wir. Du bist so gut zu mir. Und ein Vater gibt seinen Kindern all das, was sie brauchen. Und im Refrain heißt es dann, Vater, ich preise dich, denn du bist da für mich, lässt deine Kinder nie im Stich. Du bist so gut zu mir. Glauben wir das wirklich, dass er immer da ist für mich, dass der gute Hirte, dass der liebevolle Vater so gut zu mir ist, dass er mich nicht im Stich lässt? Glauben wir das wirklich, dass wir bei Jesus Christus einen guten Hirten haben, der uns rundum versorgt? Kann es sein, dass die Gemeinde Jesu manchmal etwas überfordert ist mit dem Kümmern um andere, mit dem Kümmern um die Schäfchen? Ich glaube schon, die Gemeinde ist manchmal überfordert, auch die Ältesten sind überfordert. Das sage ich auch als einer, der selber Ältester ist. In der Heimatgemeinde bin ich auch engagiert in der Leitung. Wir sind manchmal überfordert mit dem Kümmern um andere, aber Gott ist nie überfordert. Und deshalb will ich auch weiter fragen, wie erlebe ich, wie erlebst du Gottes guten Hirtendienst? Wie erlebe ich die Gegenwart Gottes heute noch? Wo kriege ich das her, dass ich von Gottes Versorgung lebe? Denn eines ist sicher, nur Kinder Gottes, die sich von ihm versorgt wissen, können andere versorgen, Nur Christen, die sich von ihm geführt und geliebt wissen, die können andere führen und lieben. Nur Christen, die selber Trost empfangen, die selber wissen, wo der Trost zu finden ist, können auch andere trösten. Und nur Menschen, denen es auch brennt, Gottes Anliegen zu verbreiten, die können wirklich für Jesus brennen. Und ich denke, dass wir nie ein besserer Diener Gottes sein werden, als es uns persönlich und geistlich gut geht. Zum Beispiel der längst verstorbene Pfarrer und Seelsorger Erich Schick, der wurde mal bei einer Pfarrertagung gefragt, das geht schon auf die 50er Jahre zurück. Er wurde mal gefragt, wie gut sind eigentlich Seelsorger oder wann macht ein Seelsorger, wann macht ein Mitarbeiter einen guten Dienst? Und er hat darauf geantwortet, Seelsorger sind nie besser als so geistlich gesund, wie sie selber sind. Und das finde ich gar nicht so überraschend, dass er das gesagt hat. Und dann sagte er zu den Pfarrkollegen, hören Sie mal, Sie haben eine heilige Pflicht, dafür zu sorgen, dass es Ihnen saugut geht. Ich weiß nicht, ob man das Wort hier sagen darf. Das ist ein Zitat von Pfarrer Erich Schick. Sie, Pfarrer, haben dafür zu sorgen, dass es Ihnen geistlich gesehen ganz gut geht. Das hätte auch Luther sagen können. Wir als Christen, als Mitarbeiter, als Schäfchen in der Gemeinde haben sicher auch ein Stück weit eine Verantwortung und ein heiligendes Angebot von Gott, dafür zu sorgen, dass wir immer wieder versorgt sind und versorgt werden und auch darauf zu achten, dass es uns geistlich gesehen gut geht. Und da möchte ich uns einladen zu sehen, dass Gottes Kümmern sich immer an den ganzen Menschen richtet. In 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 23 heißt es, der Gott des Friedens heilige euch durch und durch, heilige euch durch und durch, das ist wie ein Wollknäuel, so in rote Farbe eingetaucht, durch und durch und euer ganzes Wesen, der Leib, die Seele und der Geist möge untadelig bewahrt werden bis zur Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Das heißt doch nichts anderes, dass Gott sich um uns als ganze Menschen kümmert, nach Geist, Seele und Leib, wie wir auch nachher beim Elia sehen werden. Gott hat sich um den Elia gekümmert, nach Geist, Seele und Leib. Ich weiß auch nicht, wie es euch geht, wenn ihr zum Arzt geht. Arzttermine hat manchmal jeder von Zeit zu Zeit. Und wenn ihr dann beim Arzt den Eindruck habt, der behandelt nur den verstauchten Fuß oder der Arzt interessiert sich nur für den Blutdruck. Bei meinem Hausarzt habe ich den Eindruck, der interessiert sich nicht nur für ein Detail von mir, sondern der interessiert sich für mich als ganzen Menschen. Der behandelt mich ganzheitlich, der fragt mal sonst, wie es mir so geht in meiner Arbeit beim Jans-Team. Der interessiert sich für alles und das macht einen großen Unterschied aus. Und da gehe ich gern hin, weil ich weiß, er kümmert sich um mich als ganze Person ganz anders, aber viel perfekter ist die Behandlung bei Gott. Gott kümmert sich um uns nach Leib, Seele und Geist. Er ist leidenschaftlich daran interessiert, dass es uns gut geht, dass wir als Christen gut versorgt sind, damit wir auch wiederum andere versorgen können. Und das ist auch ein Aspekt der Heiligung, dass Gott uns durch und durch durchdringen und erneuern möchte und verändern möchte mit seinem Geist. Letztlich heißt es, dass wir selber versorgt sind. Das muss nicht bedeuten, dass wir nie traurig sein dürfen, aber dass wir immer wieder versorgt sind. Und deshalb wollen wir jetzt schauen, was Gott macht, wenn es einem seiner Kinder schlecht geht. Und das Paradebeispiel ist da der Elia. Bevor ich den Text lese, ganz kurz noch die Vorgeschichte. Der Ausgangspunkt ist der Elia sitzt unter einem Ginsterstrauch und er möchte einfach sterben. Was ist passiert? Wie ist es dazu gekommen? Er hat gerade etwa 850 Männer umgebracht, Klammerbemerkung, oder umbringen lassen, 450 Baalpriester und 400 Helfer, das ging gruselig zu damals, Sie gehörten zu den Anhängern des König Ahab. Auf jeden Fall hat er sich nicht gefürchtet, der Elia. Er war ein total mutiger Diener Gottes. Er hat sich über die Baalpriester bei diesem Showdown auf dem Karmel hat er sich lustig gemacht und gesagt, hör mal, ihr müsst lauter und lauter und noch lauter schreien, damit euer Gott euch hört. Und natürlich hat ihr Gott die Baalpriester nicht gehört. Er hat sie quasi vorgeführt, der Elia. Das war kein schüchterner Diener Gottes, das war ein mutiger Diener. Und dann gibt es eben diese Blutbad und das Ergebnis davon ist eine Erweckung, die durchs ganze Land geht. Die Menschen glauben dann wieder an Gott und es gibt auch eine wirtschaftliche Erholung. Es regnet wieder aus Kübeln, wie vielleicht gestern. Und nach dieser Hungersnot können die Leute sich wieder versorgen und die Ernte ist gerettet. Und jetzt hat Elia das Ganze hinter sich und dann will die Frau des Königins des Königs, die Königin Isabel, ihn umbringen und dann flieht er in die Wüste. Und dann will er nichts mehr wissen von seinem Leben und seinen Aufgaben. Und an dieser Stelle will ich jetzt den Text lesen aus 1. Könige Kapitel 19, die Verse 3 bis 16. Kurze Frage, funktioniert das mit der Übersetzung ins Russische? Ist da jemand, der heute übersetzt? Gut. Vielen Dank für die Antwort. Wir lesen jetzt den Predigttext in 1. Könige Kapitel 19, ab Vers 3. Und als er das sah, machte er sich auf und er ging fort um seines Lebens willen. Und er kam nach Beersheba, das zu Juda gehört, und er ließ seinen Burschen dort zurück. Er selbst aber ging hin in die Wüste, eine Tagereise weit, und er kam und er setzte sich unter einen Ginsterstrauch, und er bat für sich den Tod, und er sprach, es ist genug, Herr, nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin, und er schlief unter einem Ginsterstrauch. Und siehe, ein Engel rührte ihn an, und er sprach zu ihm, steh auf und iss. Und als er sich umsah, siehe, da war bei seinem Kopf ein auf heißen Steinen gebackener Brotfladen und ein Krug Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal, er rührte ihn an und sprach, steh auf und iss. Denn der Weg ist zu weit für dich. Und er stand auf und er aß und er trank und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte lang bis an den Berg Gottes, den Horeb. Und er ging dort in eine Höhle hinein und er blieb über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm und er sprach zu ihm, was willst du hier, Elia? Und Elia sprach, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscher, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen und deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben, und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Er aber sprach, komm heraus, und er tritt auf den Berg vor dem Haus, vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind, und nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns. Und es geschah, als Elia dieses hörte, da verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel und er ging hinaus und trat an den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm, die sprach, was willst du hier, Elia? Er aber sprach, ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscharen, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen und deine Altäre niedergerissen und deinen Propheten mit dem Schwert umgebracht. und ich allein bin übrig geblieben, und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm dann: Kehre wieder auf deinen Weg zurück zur Wüste und gehe nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram. Auch sollst du Jehu, den Sohn Nimsis, zum König über Israel salben. Und Elisa, den Sohn Safats von Abel Mechola, sollst du zum Propheten salben an deiner Stelle. Soweit der Text für heute Morgen. Also, Elia sitzt dort in der Wüste und möchte sterben. Er will seinen Dienst quittieren. Und was macht Gott? 6 knappe Punkte zu dem, was Gott macht, wie Gott sich liebevoll um ihn kümmert. Erstens, wir sehen im ersten Gottes liebevolle Zuwendung. Zunächst einmal macht Gott nichts Vorwurfsvolles. Er sagt: Elia, iss und trink und schlaf. Und dann darf Elia erst einmal essen und ausruhen. Für ihn wird gesorgt dort in der Wüste. Und Gott bereitet quasi vor ihm einen Tisch im Angesicht seiner Feinde. Das Fladenbrot ist noch gewärmt. Was für ein Humor von Gott, der ihn dort in der Wüste versorgt. Er kriegt also ein perfektes Essen serviert. Aber Gott verordnet ihm Essen, Schlaf und Ruhe, dass die körperlichen Bedürfnisse gestillt werden. Er, der Schöpfer, weiß, wie der Mensch funktioniert. Gott weiß, wenn der Mensch nicht ausgeruht ist, dann ist er etwas schneller bekümmert oder kommt schneller auf trübsinnige Gedanken. Und Elia war einfach niedergestimmt, ja depressiv, er wollte nicht mehr leben. Es ist sehr zu vermuten, dass er ein Burnout hatte oder eine Erschöpfungsdepression. Elia konnte einfach nicht mehr. Ich würde auch sagen, das ist so die hässliche Seite von Stress, dass Menschen am Stress kaputt gehen, dass die Lebensqualität zerstört wird. Ich weiß, Stress ist heute ein Modewort. Man sagt so im Alltag, ich habe ein bisschen viel Stress. Aber in Wirklichkeit, etwas zu viel Stress ist etwas, was unseren Glauben zerstört, was Beziehungen manchmal beeinträchtigt, was den Menschen irgendwie die Freude am Glauben nimmt. Und Elia ist fast daran zerbrochen. Er sagt einfach, ich will nichts mehr tun, ich will nur noch sterben. Aber Gott wendet sich ihm dort in der Wüste liebevoll zu. Dort draußen in der Wüste lässt Gott ihn spüren, ich lasse dich nicht fallen und ich verlasse dich nicht. Und das macht Gott sehr konkret. Er schickt einen Engel. Das ist Gottes Trost in der Wüste. Gott tröstet ihn hier durch seine Gegenwart. Gott geht barmherzig mit ihm um. Da ist nichts Vorwurfsvolles. Gott sagt nicht, geschieht dir recht, du hast dich etwas übernommen. Die ganze Geschichte da mit dem Ahab und all das, mit dem Baalpriester. Aber wir sehen hier Gottes barmherzigen Umgang mit seinem Kind. Er spürt hier das Mitgefühl Gottes, nicht Gottes Mitleid, sondern einfach Mitgefühl Gottes, dass Gott sich um ihn kümmert. Und nachdem diese wunderbare Versorgung passiert ist, geht es eben weiter. Elia wird schon langsam wieder auf die Zukunft ausgerichtet. Er bekommt eine Perspektive. Menschen brauchen eine Perspektive, die sie wieder motivieren kann. Er wird so schrittweise wieder auf die Zukunft ausgerichtet, der Elia. Und im Grunde genommen sagt Gott, jetzt schau nach vorne, mein Weg mit dir geht weiter. Und dann kommt der zweite Gedanke und er lautet, eine sinnvolle Führung Gottes. Gott führt ihn durch die Wüste. Es geht über einige Stationen, aber Gott gibt ihm diese Perspektive. Elia hat jetzt eine 40 Tage Wegstrecke zurückzulegen. Ich denke, das ist höchst sinnvoll, dass Sie und ich manchmal auch 40 Tage Wanderungen brauchen, zurücklegen müssen, wo wir über Dinge nachdenken, die gewesen sind, dass wir auch Distanz kriegen, dass wir uns wieder loslösen können von dem, was gewesen ist. Viele Leute sind so nah in der Arbeit verwickelt, dass eben der Abstand von der Arbeit mal wirklich gut tut. Und Gott schickt den Elia auf den Weg. Er bekommt Abstand von allem, was gewesen ist. Diese 40 Tage sind sicher zu vergleichen mit einer Kur, die Gott ihm verordnet. Ich weiß, Kuren gehen heute, glaube ich, nur noch 30 Tage, aber Gott gönnt ihm 40 Tage. Und Elia durfte mal nachdenken über vergangene Ereignisse. Ich denke, Zeiten des Nachdenkens in seelischen Krisen sind nicht schlecht. Und Elia hat den Abstand bekommen. Manchmal ist eben ein Burnout Gottes letzte Möglichkeit, um mit seinem Kind mal wieder zu reden oder reden zu können. Als zum Beispiel Peter Strauch, der frühere Präses der Freien Evangelischen Gemeinden, als er in den 90er Jahren eine Erschöpfungsdepression hatte, ging er 3 Monate aus seinem Dienst und er machte viele Spaziergänge, Gebetsspaziergänge am Meeresstrand, dort oben bei Holland, um seinen Akku wieder aufzuladen. Er hatte Abstand bekommen von allem, was gewesen ist. Er wollte nichts mehr tun, er wollte nicht mehr predigen, nicht mehr singen. Und dort hat er den Akku wieder aufgeladen bei den vielen Gebetsspaziergängen. Und er war einfach mal draußen aus seinem Dienst und konnte ganz neu wieder durchstarten mit Gottes Hilfe. Und er hat seine Erfahrungen niedergeschrieben in dem Buch Entdeckungen in der Einsamkeit. Und nun sieht es beim Elia so aus, und damit bewegen wir uns langsam auf den dritten Punkt zu. Gott führt den Elia nach dieser Erschöpfung jetzt nicht zurück an den Berg der Arbeit, in Anführungszeichen, sondern an den Berg Horeb. Das ist der Berg der Gottesbegegnung. Das ist wichtiger wie der Berg der Arbeit. Der Berg der Arbeit ist ja immer da, aber Gott führt ihn an den Berg Horeb, Gottesbegegnung. Und an diesem Berg passiert allerlei Mögliches, was wir eventuell nicht so lückenlos in der Bibel haben. Aber wir haben alles, was wir in die Bibel haben, ist Gottes Wort und das stimmt alles so. Aber es gibt manchmal auch für uns etwas Lücken. Und dort gibt es jetzt ein Gewitter und ein Erdbeben und da ist Gott nicht drin. Und dann kommt ein sanftes, stilles Säuseln und dann ist Gott drin. Und dann begegnet er ihm, er hört Gottes Stimme wieder. Aber eben vorher fragt Gott ihn: Elia, was machst du eigentlich hier? Und Elia antwortet: Ich habe geeifert für deine Sache, Herr, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Elia wird zum Berg der Gottesbegegnung dann geführt und damit komme ich zum dritten Gedanken. Er bekommt drittens eine notwendige Korrektur, weil er falsch schlussfolgert, weil sein Denken ihn etwas in die Entmutigung führte, in die falsche Richtung führte. Er dachte, ich bin der einzig Überlebende, jetzt ist nichts mehr los mit mir, jetzt ist es zu Ende gegangen mit der Bewegung um Gott, dachte er. Aber in der Gemeinschaft mit Gott darf Elia einfach mal Dampf ablassen, er darf klagen, er darf schimpfen, er darf beten, er darf seine Mutlosigkeit aussprechen. Und er sagt, ich habe um deine Sache geeifert und das hat er doch nichts genutzt. Und ich sage jetzt, Eifer ist okay, aber wenn es etwas zu viel wird, kann man krank werden. In Sprüche heißt es, Eifer und Zorn verkürzen das Leben und Kummer macht alt vor der Zeit. Kummer macht krank. Elia war ein bisschen übereifrig. Das ist nämlich genau das, was Stress ist. Eifer ist überambitioniert sein, sich Ziele setzen, die man nun wirklich nicht so erreichen kann, sich zu viel vorzunehmen, viel zu viel vorzunehmen, auch sich selbst überfordern mit einem Tempo und an Dinge heranzugehen, die nun wirklich etwas krank machen. Der Psalmist sagt richtigerweise im Psalm 119, Vers 139, mein Eifer verzehrt mich. Und Leute sind schon verzehrt worden an ihrem eigenen Eifer. Etwas zu viel Eifer ist nicht gut, macht krank. Elia hat diesen berühmten Tunnelblick. Er sieht nur noch das, was mühsam ist. in der Erschöpfung, im Burnout ist das Denken etwas verändert und Elia gibt diesem Ereignis nur eine negative Bedeutung. Er sieht sich als allein übrig gebliebener. Es ist eben alles negativ und es wurde alles so negativ, dass er am Schluss eben nicht mehr leben wollte, wie ich es vorhin am Anfang sagte. Es ist alles schlimm, aber Gott hat sein Denken korrigiert, indem Gott sagt, und damit wächst Hoffnung beim Elia, du bist nicht der Einzige, der übrig geblieben ist. Das sind noch 7000 andere, welche die Götzen nicht angebetet haben. Gott korrigiert quasi sein Denken, indem er die Lüge, die Elia glaubt, er glaubte ja, er sei der Einzige übrig gebliebene, indem Gott diese Lüge entlarvt und die Wahrheit dagegen hält. Und ganz allmählich verbessert sich die Gefühlslage vom Elia, er schöpft wieder Hoffnung. Es wächst Hoffnung. Und dann kommt dieses berühmte Höhlenereignis. Es gibt eben ein Gewitter und ein Erdbeben und da ist Gott nicht drin, aber Gott ist drin im sanften, stillen Säuseln. Und das bringt mich zum vierten Gedanken, eine heilsame Begegnung. Viertens, eine heilsame Gottesbegegnung, die ich jedem von uns wünsche. Es ist Gottes geistliche Zuwendung. Zuerst eben die körperliche Zuwendung, das Kümmern um den Körper, dann die seelische Zuwendung, dass er sich ausreden konnte in der Gemeinschaft bei Gott und jetzt die geistliche Zuwendung. In diesem Rückzug in der Höhle erlebt Elia, dass Gott da ist, dass Gott redet, dass Gott hilft, dass er sich kümmert. Dort spricht Gott, er hört wieder die feinen Töne Gottes. Elia ist sensibel geworden für Gottes Reden. Ich denke, wir brauchen diesen Rückzug. Manchmal müssen wir als Gemeinde dem Lärm entfliehen, um Gott zu hören. In unserem Stressalltag hören wir nur noch das Tosen und Brausen in dieser Gesellschaft. Hier die Nachricht über die Finanzkrise, eine Nachricht über die wirtschaftlichen Dinge, Nachrichten über den Terror in Pakistan und Afghanistan, dann Nachrichten über die Ölkatastrophe, über einen Flugzeugabsturz, wieder eine Nachricht über Katastrophen. Wir hören fast nur noch das Tosen und Brausen in der Gesellschaft. Wir hören von neuen Filmen, überall meldet sich die Welt, die Werbung. Wir hören und wir sehen alles, wir werden überschwemmt mit Informationen. Von überall bekommen wir Angebote, wir hören alles und alle. Nur zu selten hören wir Gott. Um Gott zu hören, braucht es heute Inseln der Ruhe. Wir brauchen diesen Rückzug, Inseln der Ruhe, den Elia in der Höhle hatte. In der Stille werden wir sensibler für Gottes Worte. Es geht nicht um ein anstrengendes Bibelstudium in einer stillen Zeit, sondern in der Stille geht es um das Hören auf Gott. Wie der Psalmist sagt, dass er Tag und Nacht über Gottes Worte nachsinnt im Psalm 1. Mit diesem Sinnen ist nicht ein intellektuelles Arbeiten in der Bibel gemeint, sondern dieses Sinnen auf das Wort Gottes, Meditieren, heißt es dort im Hebräisch bzw. Griechischen, sondern es geht um das Aufsaugen des Wortes Gottes. Es geht um das Schmecken des Wortes Gottes, denn das Wort Gottes wird verglichen mit dem Honig, der süß ist. Das Wort Gottes ist etwas Süßes, das man schmecken und auf der Zunge zergehen lassen kann. Darum geht es in der Stille. Auch so ähnlich wie der Psalmist sagt, im Psalm 119, Vers 148, ich wache auf, damit ich nachsinne über dein Wort. Finde ich toll, ich wache auf, damit ich nachsinne über dein Wort. Wir wachen auf und schalten das Radio an oder wir wachen auf, vielleicht auch nicht, und schalten das Internet ein. Wir wachen auf und gucken im Briefkasten, ob was da ist. Nein, nein. Ich wache auf, um über dein Wort nachzusinnen. Und diese Fähigkeit, über das Wort nachzusinnen, kann man sich aneignen. Man kann sich angewöhnen, 10 Minuten einfach mal still zu sitzen, um über ein Wort Gottes nachzudenken, zu beten, innerlich zu hören und mit diesem Wort in den Tag zu gehen und auch tagsüber darauf zu achten, was diese Bedeutung des Wortes, was man in der Früh gelesen hat, was das mit dem Alltag zu tun hat. Dieses Wahrnehmen des Wortes ist eben nichts Intellektuelles, es ist etwas, dass wir uns Eindrücke von Gott schenken lassen dürfen, dass wir innerlich auf ihn hören und nicht an die Aufgaben denken, die wir dann nachher gleich wieder zu erledigen haben. Diese Aufgaben stehen bei mir auf dem Blatt Papier und deshalb kann ich meistens in meiner stillen Zeit abschalten und mich auf Gott ausrichten. So wie Jesus es gesagt hat, meine Schafe hören meine Stimme. Wenn Jesus das sagt, ihr Lieben, dann ist das wirklich möglich, dass wir Gottes Stimme hören können. Es geht ja darum, dass wir empfänglicher werden für Gottes Reden, dass wir seine Stimme wieder neu hören. Es zeigt sich immer wieder, wer Stille macht, wer sich Pausen nimmt, wer auftankt bei Gott, der ist effektiver im Leben, den kann Gott besser gebrauchen. Nun ist aber die Frage, inwiefern hat diese leidvolle Erfahrung den Elia positiv geprägt? Wie ist es möglich, dass mit dem, was passiert ist, dass er Frieden schließt? Will Gott ihn noch weiterhin gebrauchen? Ja, mit Sicherheit. Gott schreibt nämlich auf krummen Linien gerade. Gott gibt Perspektiven für den weiteren Weg. Und das ist mein 5. Punkt von 6 Punkten. Er bekommt eine begrenzte Aufgabe verordnet. Der Elia, nachzulesen in den Versen 15 bis 16, was ich vorhin schon gelesen hatte. Elia bekommt eine überschaubare Aufgabe. Er soll noch 2 Könige salben und seinen Nachfolger einsetzen. Das heißt, er darf Aufgaben, die er bisher getan hatte, loslassen. Das gehört auch zum Leben, dass wir das loslassen, was Gott uns abnimmt, was er abnehmen möchte. Manchmal denken wir, wir sind unersetzlich, unsere To-Do-Listen, unsere Arbeitslisten sind so wichtig. Ich glaube, Gott will die Arbeitslisten von uns nicht kaputt reißen. Er will sie vielleicht nur beschränken oder kürzen. Wie beim Elia. Elia bekommt eine begrenzte Aufgabe. Er soll nur noch 2 Könige salben und seinen späteren Nachfolger, den Elisa, einführen in den Prophetendienst. Elia hat quasi viele Hilfen bekommen. In der Wüste durfte er ausruhen. Auf dem Weg zum Horeb hat er mal den Abstand von allem bekommen. In der Höhle wurde er sensibler für Gottes Reden und seine Aufgaben wurden überschaubar. Und ich möchte uns einladen, einfach zu sehen, dass es Gottes Interesse ist, dass es Gottes Leidenschaft ist, uns in seine Gemeinschaft wieder zurückzuführen. Ziel der Seelsorge Gottes ist immer, wie beim Elia am Horeb und bei vielen anderen, ist immer wieder die Wiederherstellung der Beziehung zu ihm selber. Und damit bin ich beim letzten Gedanken von dieser Predigt. Es ist eine kostbare Berufung. Und das ist sehr wichtig, Elia bleibt in der Berufung, in die Gott ihn früher hineingeführt hatte. Denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht bereuen. Er wird ja nicht suspendiert, sondern er bleibt in der Berufung. Gott steht zu ihm, sein Weg mit ihm geht weiter. Er bleibt im Auftrag Gottes verwickelt, weil er ja auch Gottes Eigentum ist, weil Gottes Geschichte mit ihm noch längst nicht zu Ende gegangen ist. Denn er ist Gottes Eigentum, er gehört Gott. So wie es Paulus auch später der Gemeinde geschrieben hat, wir sind sein Werk, geschaffen zu guten Werken. Wir, sofern wir von Neuem geboren sind, sind sein Werk. Wir sind Gottes Eigentum, Gottes Kind. Und deshalb geht die Geschichte Gottes mit seinen Kindern, auch erschöpften Kindern, immer noch weiter auf dieser Erde. Und die Frage ist, wie erleben wir uns als Gottes Eigentum? Wie erlebt ihr Gott, der euer Leben pflegt? Da möchte ich mit einem Beispiel etwas vergleichen. Es geht um ein Auto, welches ein Besitzer hat. Jedes Auto hat normalerweise einen Besitzer. Ist Gott so zu vergleichen wie jener Autobesitzer, jetzt negativ ausgedrückt, der die Reifen bis auf den letzten Millimeter runterfährt, ist Gott so zu vergleichen wie jener Besitzer, der nie nach dem Öl im Auto nachschaut, der sein Auto verwahrlosen lässt, ist Gott so zu vergleichen wie jener Autohalter, der die Scheibenwischer, kaputt wie sie sind, einfach runterhängen lässt und der nie die neuen und der die nie erneuert, ist Gott so zu vergleichen, der uns so langsam kaputt gehen lässt, ist Gott so zu vergleichen wie jener Fahrzeughalter, der aber das Auto pflegt, der es putzt, der den angesammelten Müll rausnimmt, der einfach fürs Auto sorgt, dass es nicht völlig verschrottet. Ich denke, so ist Gott zu vergleichen. Und wie erleben wir Gott? Als den Besitzer unseres Lebens, der sich um uns kümmert? Oder kommst du dir eher ausgenutzt vor von Gott, von anderen oder verbraucht vor? Manche Christen wirken eben mehr wie ein Opfer als von Gott versorgt. Und ich denke, das ist auch so eine Ursache beim Burnout, will ich aber jetzt nicht alles sagen, weil wir heute keinen Vortrag haben zu diesem Thema. Und ich denke, manche Christen fühlen sich so, als seien sie auf dem letzten Millimeter runtergefahren. Ich glaube wirklich nicht, dass Gott uns ausnutzt. Das passt nicht in das biblische Gottesbild hinein. Gott will uns nicht ausnutzen, das macht ein Sklavenhalter mit Menschen. Aber das macht Gott nicht mit seinen Kindern. Manchmal ist es vielleicht eher unser menschliches oder christliches Bedürfnis, alles richtig zu machen, dass wir uns selber überfordern mit zu vielen Plänen und dass wir es allen Menschen recht machen wollen, was uns dazu bringt, uns etwas auszupowern und Burnout zu bekommen, wenn wir auch etwas perfektionistisch an Sachen drangehen. Manchmal liegt es, wie schon gesagt, am Ehrgeiz der Christen, dass wir uns viel zu viel vornehmen und dann nicht mehr alles unter einen Hut bekommen und dass wir dann anfangen zu hetzen, dass wir vielleicht auch noch Menschen gefallen wollen und dass wir uns permanent überfordern, wenn wir bessere Christen sein wollen wie die anderen. Denn es wirkt manchmal vielleicht schon komisch, wenn man sagen muss, ich bin heute nicht in der Bibelstunde, weil ich mal einen Abend lang stille Zeit mache und beten möchte. Manchmal ist es einfach wichtig, dass wir wahrzunehmen, dass wir viel zu viel tun. Es ist immer wieder für uns wichtig, dass wir unseren Vater, der auch Auftraggeber ist, dass wir den vor Augen zu haben und immer wieder zu fragen, wer lebt mich eigentlich? Sind es die Aufgaben? Wer treibt mich? Sind es die Aufgaben? Oder ist es der Heilige Geist, von dem ich getrieben werde? Ich hoffe schon, dass wir nach der Bibel alles tun, in Worten und Werken dem Herrn, nach Kolosserbrief, aber nicht dem Herrn, der mich runterwirtschaften möchte, sondern dem Herrn, der mich uneingeschränkt lieb hat. Ich tue die Arbeit dem Herrn, der will, dass durch mich Ströme lebendigen Wasser fließen. Es ist der Herr, der sagt, du brauchst nur in meinen Werken wandeln und ich versorge dich mit der Kraft von oben. Ich glaube, dass es viele Christen, die sich ausgenutzt und verbraucht fühlen und am Ende fühlen, und manchmal gehöre ich auch dazu, dass das dann gar nichts damit zu tun hat, dass Gott uns nicht liebevoll pflegen würde, sondern das hat damit zu tun, dass wir nicht in der Gemeinschaft mit Gott sind oder dass wir nicht in der Werkstatt Gottes sind, um bei diesem Bild des Autos zu bleiben. In der Werkstatt muss mal Öl nachgefüllt werden, das Auto wird aufgerüstet, aufgetankt, Scheibenwischer werden erneuert. Wir sind viel zu wenig in Gottes Werkstatt, um uns von Gott versorgen zu lassen. Das liegt dann eher an uns. Wenn uns die Luft ausgeht, dann brauchen wir, glaube ich, einen Kurs zum Leben. Elia ließ sich zum richtigen Zeitpunkt noch korrigieren. Er hat die Einladung Gottes angenommen, in die Garage zu gehen. Seine Garage war die Höhle. Dort hat Gott ihn so nach und nach zurechtgebracht. auf dem Berg Horeb. Die Jünger waren einmal auf dem Berg, sie waren dort in Gottes Werkstatt. Paulus war in der Wüste, in Gottes Schule. Auch wir dürfen in der Reparaturwerkstatt Gottes uns begeben, wo wir erneuert werden, wo wir von Gott immer wieder aufgerichtet und ausgerüstet werden, weil Gott nämlich sagt, mein liebes Kind, wenn etwas knirscht in deinem Leben, in deinem Getriebe, dann begib dich in meine Hände. Ich kümmere mich schon um dich, ich bastle dich schon wieder zusammen. Gott ist die Reparaturfirma. Sind wir bei ihm? Er will uns beileibe nicht ausnutzen, bis zum bitteren Ende. Er will uns pflegen und erneuern, damit er uns gebrauchen kann. Die Frage ist nur, sind wir bei ihm in seiner Werkstatt? Ich weiß nicht, was für ein Gottesbild ihr habt. Ist es das Bild eines Gottes, der dich vernachlässigt, der sich nicht um dich kümmert, der dich vergisst? Ich weiß, Gott vergisst keinen hier. Gott liebt jeden hier. Gott ist nämlich viel mehr wie jeder Autobesitzer überhaupt. Gott ist noch mehr. Er besitzt nicht nur unser Leben, er ist auch unser Schöpfer. Er weiß auch, wie wir funktionieren. Und er ist leidenschaftlich daran interessiert, uns immer wieder zu versorgen. Und er vergisst uns nicht. Und wenn ich das begriffen habe, dann ist Hingabe an ihn relativ einfach. Dann ist Hingabe nichts Bedrohendes, sondern es ist was Einfaches. Wenn ich begriffen habe, dass Gott es gut meint, dann darf ich mein Leben ihm ausliefern. Dann darf ich mich fallen lassen in Gottes Arme und ihn neu erleben. So wie Elia ihn in der Höhle erlebt hat, wollen wir uns Gott ganz neu hingeben, dass wir sein liebevolles Kümmern erleben und dass der Dienst für ihn dann wieder mit neuer Kraft, auch mit neuer Perspektive, eventuell mit neuem Schwung weitergeht. Es bringt ja nichts, Probleme wegzudiskutieren. Es bringt nichts, den Müll, der sich in unserem Leben angesammelt hat, wie sich manchmal Müll im Auto ansammelt, das mit sich herumzutragen, das muss alles raus, das muss alles vergeben werden. Es bringt nichts, ein zerrüttetes Leben wegzudiskutieren, es bringt nichts, ein verkorkstes Leben wegzureden und sonntags eine Maske aufzusetzen und anderen anders zu scheinen, wie man wirklich ist. Aber deswegen soll sich niemand, der hier sitzt, schlecht fühlen. Gott wird mit dir, mit deinen Problemen fertig. Und ich wünsche jedem, dass er sich heute ganz neu Gott wieder hingibt, dass er sich ihm ausliefert, damit Gottes Geschichte mit dir einen neuen Wendepunkt bekommt. Und dazu mag er seinen Segen schenken. Und jetzt will ich noch mit uns kurz beten. Und wir verneigen uns dazu, dass wir für uns selber kurz noch ein paar Augenblicke nehmen.